Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zum Vortrag. Ja, normalerweise sollten wir jetzt viel Spaß haben auf der Fondsfinanzmesse und uns in die Augen schauen können, miteinander sprechen können. Und ich würde jetzt auf der Bühne vor Ihnen stehen, so wie in all den Jahren zuvor. Und wir hätten eine Menge Spaß miteinander, wenn auch mit immer wieder interessanten oder manchmal auch schweren, ernsten Themen. Aber ja, diesmal sollte alles anders sein. Wir sind nicht zusammen in München, sondern ich jetzt aus der Ferne und Sie an den Bildschirmen zu Hause und müssen das auf diesem Wege machen. Nun, die moderne Elektronik macht es Gott sei Dank möglich und das sind Zeiten, meine Damen und Herren, ich glaube, das hat sich keiner von uns vorstellen können, dass wir das so erleben. Und wir haben jetzt eine Ausgangssperre, faktisch gerade wurde es vermeldet. Die Kanzlerin war vor die Kameras getreten, hat gesagt, mehr als zwei Personen dürfen sich nicht mehr versammeln in Deutschland. Und das in einigen Ländern, Bundesländern sogar eine komplette Ausgangssperre. Hätte ich das vor 6 Monaten irgendwo in einem Buch geschrieben oder darüber berichtet, ich glaube, man hätte mich direkt eingeliefert und gesagt, jetzt ist er durch, der Müller, das ist vollkommen unmöglich, sowas kann in Deutschland nicht stattfinden. Doch, das haben wir und wir haben es nicht nur in Deutschland, wir haben es in Europa und weltweit. Eine Situation, wie sie in der Menschheitsgeschichte, in der Dimension noch nicht stattgefunden hat. Und ich bin jetzt seit 30 Jahren an den Finanzmärkten, auch was die Börsen angeht. Ich habe vieles erlebt. Ich war 2008 bei der Krise natürlich mit dabei. Ich war 2000 bei der Dotcom-Blase am Parkett. Und ich war 9/11, als die Türme einstürzten, live am Frankfurter Parkett und haben das von der ersten Minute an live mitverfolgt und leider auch an den Börsen, an den Kursen mitgemacht. Aber das, was ich da erlebt habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt die letzten 4 Wochen hier los war. Ich habe jetzt 4 Wochen hinter mir, 4 Wochen mit 16 bis 18 Stunden pro Tag, mit wenig Schlaf dazwischen, am Schreibtisch, diese 16 bis 18 Stunden Essen, Trinken, alles am Schreibtisch. Also das geht momentan vielen so und ich musste die Tage, nein, heute war es, musste ich wirklich den Kopf schütteln, als bei NTV, glaube ich, stand, die armen Börsenmakler, wie die leiden, weil sie jetzt im Homeoffice arbeiten müssen und dabei auch die quengelnden Kinder haben. Ja, das macht sich so mancher Börsenmakler gar nicht klar oder so manche Krankenschwester gar nicht klar, wie die armen Börsenmakler jetzt leiden, weil sie von zu Hause arbeiten müssen. Also manchmal muss man sich schon den Kopf fassen, was so manchem Journalistenkopf vorgeht, so einen Blödsinn zu schreiben. Das sind die kleinsten Probleme, die wir haben, dass wir jetzt von zu Hause arbeiten müssen und vielleicht auch noch die Kinder da sind. Ich glaube, da haben wir momentan ganz andere Sorgen. Ganz andere in dieser Republik haben momentan ganz andere Themen und bringen wirklich eine Riesenleistung. Und da ist diese Geldschieberei, was wir hier machen von rechts nach links, momentan gar nicht so das Maßgebliche. Sondern hier geht es jetzt wirklich um Menschenleben und um Menschen, die für andere Menschen da sind. Aber natürlich, unser Job ist es nun mal auch, sich mit den Geldthemen auseinanderzusetzen. Und deshalb machen wir es natürlich und beschäftigen uns mit beiden. Wie gesagt, was die Märkte angeht, sowas habe ich noch nie erlebt. Es ist ohnehin so noch nie da gewesen. Es sind die größten Verwerfungen, die es an den Börsen jemals gegeben hat. Das, was wir momentan erleben, übertrifft selbst 1929 in seiner Dynamik. Es ging zwar 1929 insgesamt dann um 90% nach unten, aber eben über einen längeren Zeitraum von 2,5 Jahren. Und jetzt haben wir hier einen Einbruch von 40% im DAX innerhalb von 4 Wochen. Und das ist eine Dynamik, die hatten wir so noch nicht. Und tatsächlich sind die Zusammenhänge, die wir momentan erleben, durchaus auch angebracht, diesen Vergleich zu ziehen. Ich habe 2018 mein aktuelles Buch Machtbeben veröffentlicht. Und in diesem Buch, die Welt vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten, sind nahezu sämtliche Elemente, die im Moment gerade stattfinden, angekündigt und beschrieben in ihren Zusammenhängen. Einzig, was selbst ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Virus damit im Zusammenhang stehen könnte, der als ein verschärfendes Element mit dazukommt, aber ansonsten am Ablauf auch nichts ändert, nur noch verschärfende Elemente mit hinzubringt. Und ich hatte schon ohne den Virus das als die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten beschrieben. Also jetzt kommt nochmal ein extrem erschwerender Faktor hinzu, dann kann man sich ausmalen, wo da die Reise hingeht. Und das ist nicht nur meine Einschätzung, sondern auch die Einschätzung beispielsweise von Kenneth Rogoff, einem der angesehenen amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, der sagte, was wir hier sehen, ist beispiellos und hat es nicht mal 1929 gegeben. Damals war es eine Wirtschaftskrise, aber diesmal haben wir nicht nur eine Wirtschaftskrise, wir haben auch noch eine Gesundheitskrise, wir haben auch noch ein zusammenbrechendes Gesundheitssystem, Menschen, die um ihr Leben fürchten. Und das zusammen gewürfelt und rund um den Globus gleichzeitig. Das hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben. Das ist neu. Und wir werden in einigen Jahren in die Geschichtsbücher schauen und sehen, dass die Corona-Krise 2020 als the big one in diesen Geschichtsbüchern stehen wird. Und machen wir uns nichts vor. Wer immer gehofft hat, dass die Nummer schnell durchgeht, wir stehen gerade am Anfang dieser Entwicklung. Das ist nicht schnell durch und da kommt noch eine Menge auf uns zu. Und dazu möchte ich gerne mit Ihnen ein bisschen in die Situation reinschauen, wo wir stehen, was gerade passiert, wie die Zusammenhänge sind und was da auf uns zukommt. Die Wirtschaft, man kann so sagen, sie bricht gerade zusammen. Und zwar rund um den Globus, vor allem auch in der westlichen Welt, aufgrund der Maßnahmen, die getroffen werden. In China war auch der Zusammenbruch der Wirtschaft gar nicht ursprünglich der Virus, sondern die Maßnahmen der lokalen Regierungen gegen den Virus. Das Gleiche erleben wir jetzt hier im Westen. Es ist nicht direkt der Virus zunächst, der die Menschen ans Bett fesselt und die Städte entvölkert, sondern es sind die Maßnahmen der Regierungen, um gegen den Virus anzukämpfen. Also diese Maßnahmen haben wir entschieden und diese Maßnahmen bringen die Wirtschaft zum Einbruch in einer Art und Weise, wie wir es uns bisher nie vorstellen konnten. Wir nehmen mal als kleines Beispiel Italien an. Italien, ein völliger Lockdown des Landes, völliger Zusammenbruch der italienischen Wirtschaft. Vom kleinen Schuhladen, vom kleinen Bäckerladen bis zum mittelständischen Betrieb, bis zum großen Konzern. Alles völlig im eingefrorenen Zustand. In einem Land, in dem ohnehin schon die wirtschaftliche Situation nicht so wahnsinnig toll ist. Die Läden dort vor Ort haben wenig Ressourcen, um über die Runden zu kommen. Die kommen gerade so über die Woche. Und wenn denen jetzt über Wochen jeglicher Euro in der Kasse fehlt, dann kann man sich in etwa vorstellen, was mit diesen Unternehmen in den nächsten Wochen passiert. Die müssen ihre Mitarbeiter entlassen, die können ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Es gibt Massenarbeitslosigkeit auf der Straße. Warum? Weil die Masse der Menschen eben in kleinen und mittelständischen Betrieben arbeitet und nicht in großen Konzernen, die unter Umständen vielleicht noch Gelder der Regierung bekommen. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen bekommen sehr schwer an diese Gelder ran, auch wenn man ihnen viel verspricht. Es ist dauert sehr lange, bis es die erreicht und viele werden das einfach nicht überleben. Das muss man so sehen. Das heißt, wir sehen einen Zusammenbruch des Mittelstandes, der Mittelschicht, der kleinen und mittleren Unternehmen und das in sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Wir sprechen von Einbrüchen der Wirtschaft von 5%, 10%, 25% suchen sich's raus für einen Monat erstmal. Und das wird die nächsten Monate so weitergehen. Denn was wir jetzt als Lockdown sehen, ist ja nichts, was in einer Woche vorbei ist, sondern das wird anhalten. Wir haben jetzt erstmal die Schulen geschlossen für 4 Wochen. Aber der Virus wird sich weiter ausbreiten, er wird weiter unterwegs sein und es wird Monate dauern, bevor man hier eine Besserung bekommt. Ein Impfstoff oder ein Medikament wird erst in Monaten zwischen 6 und 12 und 18 Monaten zur Verfügung stehen, wahrscheinlich etwas früher als später, vielleicht nach 9 oder 12 Monaten. Aber bis dahin wird dieser Virus sich durch die Menschheit fressen und wird die Leute dahin raffen und eben diese Maßnahmen, die wir jetzt sehen, mit sich bringen. Die Diskussion über die Gefährlichkeit des Virus, die ist ja von Beginn an. Und ich habe vor diesem Virus sehr früh gewarnt, nämlich bereits im Januar, und habe massiv darauf hingewiesen, was da auf uns zukommt und dass es hier eine Katastrophe auf uns zukommt. Und viele konnten sich entsprechend darauf vorbereiten. Ich selbst bin seit Ende Januar in der selbstgewählten Isolation und ich wusste warum. Und das hätten auch andere sehen können, auch Regierenden sehen können. Man hat es nicht getan. Also hier kommt eine Dimension auf uns zu, die man sich im Detail anschauen muss. Die Wirtschaft bricht zusammen, das ist Gesetz. Die Lieferketten brechen zusammen. Aufgrund des wirtschaftlichen Lockdowns, zunächst in China, jetzt aber auch in anderen Bereichen. Leute kommen nicht mehr zur Arbeit, Produktion findet in vielen Bereichen nicht mehr statt. Die Verteilung der Produkte findet nicht mehr statt, weil die Logistiker nicht da sind, weil die osteuropäischen Arbeitskräfte, die LKWs gefahren haben oder die Stapler gefahren haben, nicht mehr da sind, sondern in ihren Heimatländern sind und wegen der Reisebeschränkung auch nicht mehr einreisen können. Ob das Ernten sind, Obst, Gemüse, die nicht mehr von den Feldern geholt werden können, was nicht maschinell gemacht werden kann, wie beispielsweise Spargel oder Erdbeeren. Gut, das mag man sagen, das sind Luxusprodukte, können wir darauf verzichten. Aber hier kommt es zu Lieferengpässen in allen Bereichen. Sie sehen die Diskussion in Deutschland über Klopapier. Jetzt haben wir wahrscheinlich schon genug Toilettenpapier und werden auch das wird nicht ausgehen. Das ist das Letzte, was uns wahrscheinlich ausgehen wird. Das, was wir horten, wird das kleinste Problem sein. Und zur Not kann man sich unter der Dusche Bobs abwischen, um es mal ganz klassisch auszudrücken. Das gab in den vergangenen Jahrhunderten noch andere Möglichkeiten, sich zu reinigen. Aber es sind die Lebensmittel, es sind die Dinge des alltäglichen Bedarfs, es sind vor allem aber auch die Medikamente, und da ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir haben unsere Medikamentenversorgung in den letzten Jahren komplett nach Asien abgegeben. Die Medikamente werden zu größten Teilen aus Indien, aus China geliefert, weil es da ist billiger. Und wir hatten schon letztes Jahr, im 2019, berichtet mir Apotheker, dass wir massive Medikamentenengpässe haben, weil Asien nicht liefern kann, weil sie große Probleme mit Verunreinigungen haben, weil sie unzuverlässig geworden sind. Und das heißt, eine Apothekerin sagte mir, ich gehe davon aus, dass mindestens mal ein Drittel der Medikamente bei uns in den Regalen in der Notvorratung sind. Das heißt, wir können nur gerade so eben den Bedarf decken, aber müssen jederzeit mit Ausfällen rechnen, dass Lieferengpässe und Verzögerungen gibt. Und jetzt haben wir diese Situation, dass China weitgehend ausgefallen ist, dass die Vorprodukte ausfallen, dass diese Länder ihre Medikamente selbst brauchen, auch Indien. Und plötzlich kommen die nicht mehr zu uns. Amerika hat 95% seiner Antibiotika kommen aus Asien. Die haben so gut wie keine eigenen Antibiotika mehr. Und wenn die jetzt in den jeweiligen Ländern selbst gebraucht werden, dann hat es entsprechende Konsequenzen für das Gesundheitswesen. Dazu natürlich die Auswirkungen aus dem Virus selbst heraus auf die Kliniken, auf das Gesundheitssystem. Die extremen Maßnahmen, die getroffen werden müssen für jeden Erkrankten bezüglich Isolation etc., aber das ganz, ganz große Gefahr natürlich für die Gesundheit, die Beatmung. Und niemand weiß von uns, die wir hier Laien sind, wirklich, wie gefährlich die Situation am Ende ist, wie gefährlich dieser Virus ist. Die einen sagen, das wird vollkommen übertrieben, die anderen sagen, das nehmt ihr viel zu leicht, das ist viel gefährlicher. Ich vermute, es liegt irgendwo dazwischen. Dieser Virus ist tatsächlich weit gefährlicher als eine Grippe, was die Ausbreitung angeht, was die Wirkung angeht. Er ist aber auch nicht der Herrgott sei bei uns, der wie die Pest durchs Land zieht und die ganze Landstriche entvölkert. Also er ist durchaus angetan, eine Panik, eine Unruhe auszulösen, aber er wird nicht alles vernichten. Und jetzt ist diese Abwägung, lässt man das durch die Gesellschaft laufen und nimmt einfach die menschlichen Schäden hin, hauptsache die Wirtschaft läuft, oder macht man den Lockdown. Es gibt viele Dinge, die kann man tricksen. Man kann die statistischen Zahlen vertricksen, indem man beispielsweise keine Tests macht. Das hat Deutschland getan in den ersten Wochen, im Januar, Februar, hat man so gut wie keine Tests gemacht. Es gab die Anweisung des Robert-Koch-Institutes an die deutsche Ärzteschaft, dass nur derjenige auf den neuen Coronavirus getestet werden soll, wenn er nicht nur die Symptome hat, sondern auch noch aus Wuhan, aus der betroffenen Provinz in China zurückgekehrt ist oder mit jemandem in direktem Kontakt war, der durch einen Labortest bestätigt diesen Virus hat. Da aber keine Labortests gemacht werden, konnte auch niemand bestätigt sein. Und da so gut wie niemand aus Wuhan zurückgekommen ist, wurden auch keine Tests gemacht. Und wenn ich keine Tests mache, dann habe ich auch keine positiven Testergebnisse und dann habe ich auch keine Fallzahlen. Also konnte Deutschland über Wochen vermelden, wir sind frei, wir haben keine Fälle, weil wir haben nicht getestet. Das hat man nicht gesagt, sondern das war einfach logisch. Sie bekommen ja nicht die tatsächlich Infizierten gemeldet, sondern sie bekommen nur die Anzahl der positiven Tests gemeldet. Wenn also keine Tests gemacht werden, bekommen sie auch keine Meldungen. Und jetzt hat man das verändert. Jetzt werden viel mehr Tests gemacht, vor allem in den USA werden jetzt Massentests gemacht. Dort hat man die Leute jetzt aufgerufen, auf die Parkplätze bei Walmart zu kommen und sich in der Schlange anzustellen beim Drive-In, wie bei McDonald's. Und dann kann man beim Drive-In-Test sich testen lassen. Sowas mache ich, wenn ich extrem viele Fälle haben will. Weil jetzt werden natürlich die Fallzahlen durch die Decke schießen, weil jetzt werde ich ganz, ganz viele erwischen und sehen, der hat den Virus und die Zahlen gehen durch die Decke. Also Sie sehen, man kann hier allein schon mit der Fragestellung, wie ordne ich Tests an, in welchen Fällen mache ich Tests, kann ich die infizierten Zahlen nach oben oder unten schieben. Mache ich keine Tests, habe ich auch keine Infizierten mehr. Mache ich viele Tests, habe ich ganz viele Infizierte. So einfach kann man diese Statistik vertricksen. Was die Todeszahlen angeht, auch die kann man gut tricksen. Wenn Sie jeden, der verstirbt, anschließend testen, ob der den Virus in sich getragen hat, und der Virus hat sich in der Gesellschaft vielleicht schon weit verbreitet, dann werden Sie bei ganz vielen Toten den Virus feststellen, auch wenn der an was ganz anderem gestorben ist. Dann ist er an einem Nierenversagen gestorben oder an einer Alkoholikerleber. Und Sie stellen bei ihm aber den Virus fest, nachdem er verstorben ist. Und dann sagen Sie, der ist auf dem Virus zurückzuführen. Dann haben Sie plötzlich unglaublich viele Tote wegen dem Virus. Oder sie machen so, dass es vollkommen egal ist, an was der stirbt. Es war nie der Virus. Dann sagen sie, es war eine Lungenentzündung, wo immer die herkam, oder Organversagen oder andere Dinge mehr. Dann haben sie keine Toten wegen dem Virus. Also je nachdem, wie sie auch hier die Tests ansetzen, haben sie hohe oder niedrige Fallzahlen. Und wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass China, westliche Welt, Russland, jeder hat andere Maßstäbe angelegt. Und entsprechend haben die einen extrem viele Fälle und die anderen extrem wenige Fälle. Das liegt nicht daran, dass sie ein besseres oder schlechteres Gesundheitssystem haben, sondern einfach nur an der Methodik, wie gezählt wird. Eines kann man allerdings aus meiner Sicht nur sehr schwer manipulieren, und das ist die Anzahl derer, die beatmet werden. Denn das ist ja das Hauptproblem, nicht der Virus, dass man den Virus in sich hat, sondern dass man ihn nicht überlebt, weil man faktisch erstickt, weil man bei vollem Bewusstsein, man kann sagen, langsam ertrinkt. So berichten das Ärzte, die bei diesen Fällen dabei waren. Und das ist etwas, was man niemandem wünschen kann. Und wenn wir das aus Italien hören, aus Spanien hören, das sind ja nur Länder, die jetzt nicht für wahnsinnig viel staatliche Falschmeldungen bekannt sind, so wie das in China der Fall ist. Das ist zumindest nicht in dieser Dimension, dass man so etwas vertuschen oder übertragen, überspielen könnte, dass es hier zu so vielen Toten kommt, die ersticken. Das Problem ist, dass die Beatmungsgeräte ausgehen. Das ist etwas, was wirklich dem Virus zuzuschreiben ist. Denn es sind nicht Verkehrsunfälle oder Nierenversagen. Beatmungsgeräte brauche ich, wenn die Lunge nicht funktioniert. Und das ist wohl das große Problem momentan in den medizinischen Abteilungen der Welt, dass die Beatmung nicht möglich ist, die Beatmungsgeräte fehlen. Und das zeigt, der Virus ist sehr gefährlich und bringt viele Tote, die, man muss es böse sagen, schlichtweg verrecken. Auf ganz elende Art und Weise. Und ich möchte denjenigen, Sie wissen, ich bin immer skeptisch. Ich war am Anfang, habe ich den Virus viel aggressiver dargestellt, als die Regierung getan hat. Habe massiv davor gewarnt. Und heute gibt es da viele, die sagen, Mensch, Moment mal, so schlimm ist das gar nicht, das wird übertrieben. Ich sage auch, die Maßnahmen, die momentan gemacht werden, haben extreme Konsequenzen und es hat vielleicht ganz andere Hintergründe, warum das jetzt auch so extrem gespielt wird. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, wir dürfen das auch nicht unterschätzen. Der Virus ist da und der hat eine große Gefahr. Diese ganzen Toten, die sind nicht erfunden, die gibt's wirklich. Und ich möchte demjenigen empfehlen, der sagt, das wird alles komplett überhyped. Man soll die Leute einfach mal durchlaufen lassen und dann sind halt ein paar krank. Gehen Sie hin, fahren Sie nach Frankreich, fahren Sie nach Spanien, fahren Sie nach Italien oder demnächst in die deutschen Krankenhäuser und erzählen Sie den Sterbenden, dass es einfach nur Simulanten sind und dass es einfach nur eine Panikmache ist, dass sie hier so röcheln, machen sie es. Ja? Ich glaube, wir sind gut beraten, das Thema hier ernst zu nehmen. Und ich sage Ihnen, wie ich das für mich selbst halte. Und ich bin seit Ende Januar in der selbstgewählten Isolation. Ich weiß warum, weil ich wusste, was auf uns zukommt. Und habe mich entsprechend darauf vorbereitet, habe viele gewarnt, habe alle gewarnt, die zuhören wollten. Man hat es damals belächelt, heute lächelt man nicht mehr, dass ich damals alle Vorträge abgesagt habe, alle Reisen abgesagt habe, alle persönlichen Treffen abgesagt habe, haben mich damals belächelt. Heute weiß man, dass das sehr vernünftig war. Und es ist manchmal sinnvoll, gerade auszuschauen, als nur nach unten auf seine Fußspitzen oder auf das Handy vor einem. Dann sieht man manchmal ein bisschen weiter nach vorne auf Dinge, die klar auf einen zukommen. Denn wir sahen, was in China passierte und es war vollkommen klar, dass das um die Welt geht. Das konnte gar nicht anders sein. Sich damals hinzustellen, zu sagen, ach, das kann gar nicht passieren, das hielt ich damals für extrem fahrlässig. Die Medikamentenengpässe haben wir benannt und was natürlich auch folgen wird, werden Bankenpleiten sein. Bankenpleiten, Sie haben über Italien gesprochen, Läden sind pleite, die kleinen mittelständischen Unternehmen gehen den Bach runter und das sind Tausende und Abertausende Unternehmen, die pleite gehen, an denen Kredite hinten dranhängen, an denen Mitarbeiter dranhängen, die freigesetzt werden, die ihrerseits ihre Kredite nicht mehr bezahlen können. Und das in einem Land wie Italien, wo die Wirtschaft eh am Boden liegt, wo die Banken schon lange mit dem Rücken zur Wand stehen, jetzt werden dort auch noch Kredite in großer Zahl platzen. Das kann nicht alles eine Notenbank abfangen oder ein Staat abfangen. Das wird Bankenpleiten geben rund um den Globus. Auch die Turbulenzen an den Börsen haben ihres gebracht. Wenn Sie sich mal den Film Margin Call angucken über das Jahr 2008, wie das damals losging mit der Lehman-Pleite, das ist ein sehr, sehr sehr, sehr guter Film, um sich mal ein Bild zu machen, was da los ist, was Risikomanagement angeht. Sämtliche Hedgefonds, Großbanken, Handelshäuser haben natürlich unglaublich komplexe Orderbücher, unglaublich komplexe Bankbücher, Handelsbücher. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Positionen drin, die auch gegeneinander stehen und Risiken und in Balance miteinander stehen und so weiter. Und all diese Handelsbücher, diese komplexen Anlagestrukturen, denen sind gewisse Risikoparameter unterlegt, Schwankungen, die der Markt machen kann, in denen noch die Risiken vertretbar sind. Und wenn diese Schwankungen größer werden, dann zerreißt diese Risikoprojektionen, dann entstehen Verluste, die jenseits der damaligen Vorstellungskraft dieser Theorien lagen, und die zerreißen dann die Bilanzen der Banken und der Handelshäuser. Und diese Volatilitäten, diese Schwankungen, die wir momentan haben, der größte Einbruch schneller und heftiger als 1929. Tagesschwankungen von 10% mehrmals hoch und runter innerhalb eines Tages. Das sind Schwankungen, Volatilitäten, die hat kein Risikomanager der Welt in seinen Kalkulationen berücksichtigt. Das bedeutet, mit höchster Wahrscheinlichkeit zerreißt es, während wir hier miteinander reden, zerreißt es reihenweise bei vielen Häusern rund um den Globus die Bilanzen. Das dauert dann immer ein bisschen, bis das an die Behörden geht, bis das an die Öffentlichkeit geht. Denken Sie an Lehman, das hat oft Monate gedauert, bevor die Probleme bekannt wurden. Aber gehen Sie von aus, dass diese Dominosteine bereits gekippt sind, auch wenn wir es heute noch nicht wissen. Es wird in den nächsten Wochen über die Medien kommen, welche Häuser in Schieflage gegangen sind, wo Zwangsvollstreckungen, Zwangsexekutionen stattfinden, deren Anlagen, deren Papiere zwangsliquidiert werden am Markt und entsprechend die Märkte noch weiter unter Druck bringen. Also, wir müssen mit Bankenpleiten rechnen, und das bedeutet natürlich auch, dass das Geld auf den Konten der Leute weg ist. Denn erinnern Sie sich dran, wir haben nach 2008, gab es neue Gesetze in der Europäischen Union beispielsweise für das Bail-in. Das bedeutet, damals war es so, dass wenn eine Bank pleite gegangen ist, hat der Steuerzahler dafür gehaftet. Jetzt soll ja erstmal alle anderen haften, bevor der Steuerzahler dran ist. Das bedeutet, sobald eine Bank in Schwierigkeiten ist, die muss noch nicht mal pleite sein, die muss nur in Schwierigkeiten kommen, und das wird jetzt einige treffen, dann werden die Aktionäre der Bank zur Kasse gebeten, aber auch die Sparer. Wer Geld bei dieser Bank liegen hat, auf dem Konto, Sie wissen, Geld, das ich auf dem Konto habe, gehört mir nicht, sondern, das ist, ja, zumindest, das gehört mir schon, aber das habe ich der Bank als Darlehen gegeben. Das ist kein, da passt sie nicht nur drauf auf, sondern das habe ich als Kredit an diese Bank gegeben. Egal, ob das auf dem Sparbuch, Tagesgeld oder auf dem Girokonto liegt, das ist ein Kredit an die Bank. Und die neuen Bail-in-Regeln sagen, dass wenn eine Bank in Schwierigkeiten kommt, diese Gelder herangezogen werden können, um diese Bank zu stabilisieren. Dafür bekommen Sie, wenn Sie Glück haben, Aktien der Bank, und die können aber auch auf Null herabgesetzt werden. Selbst wenn die Bank sich wieder erholen sollte, ist ihre Kohle im Kamin. Das heißt, wer jetzt Geld auf dem Konto hat, der muss schon tief im Glauben stehen und hoffen, dass seine Bank da durchkommt. Für welche Bank kann man sich das sicher sagen? Ich weiß es nicht. Also, das ist eine große Gefahr momentan für das Geld auf den Konten der Bürger. Dazu kommt eine weitere Komponente, nämlich das Thema Unruhen. Dieses Eingesperrtsein, diese Angst, die wir momentan erleben, Angst um die Existenz, um die wirtschaftliche Existenz, um die Gesundheit der Familie, was das mit Menschen macht, kann man sich am eigenen Leib mal reinfühlen. Und das passiert jetzt bei ganz vielen Menschen auf der Welt, auch in den USA. Und die Menschen in Amerika ticken noch ein bisschen anders als die in Deutschland. Da ist die sind noch ein bisschen nervöser, wenn es um solche Themen geht. Noch schneller hysterisch. Jetzt stellen Sie sich die Situation vor, das eskaliert. Die werden jetzt weggesperrt. Die sitzen jetzt mit ihren drei Kindern in der Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in der Bronx oder sonst wo. Eingesperrt, dürfen nicht raus. Die Läden sind zu. Ein französischer Politiker sagte mal, Revolutionen gehen nie von denen aus, die sowieso nichts mehr zu verlieren haben. Revolutionen gehen vom Mittelstand aus, der um seine Existenz fürchtet. Und wenn Sie mal rumhören, die Mittelständler, die Selbstständigen, die Angestellten, die haben momentan größte Angst um ihre wirtschaftliche Existenz, ob sie morgen noch einen Job haben, ob ihre Firma pleite geht, bei der sie angestellt sind oder die ihnen gehört, um die Gesundheit ihrer Familie, um das Leben ihrer Familie und sich selbst. Das heißt, eine Angstkombination, die wir in dieser Form lange, lange seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten. Wie sich das in der Gesellschaft auswirkt, die jetzt auch nicht mehr aus dem Haus dürfen, wie sich das in den nächsten Wochen auf eine Gesellschaft auswirkt, bleibt abzuwarten. Sollten dazu auch noch Flüchtlingsströme hinzukommen, denen man dann als Sündenbock die Schuld gibt, weil sie die Arztpraxen besetzen, die Notaufnahmeplätze besetzen, im Supermarkt die letzte Klopapierrolle kaufen und so weiter, den Job gefährden und noch den Virus mitbringen, dann haben wir eine Situation auf der Straße, die wir uns, glaube ich, nicht vorstellen wollen. Und das gilt auch rund um den Globus. Wir werden extreme Situationen sehen, wobei das Ausgangsverbot, die Ausgangssperre hier natürlich erstmal vieles verhindert. Mal sehen, ob sich die Leute dran halten. Wenn die Unruhen groß werden bei den Leuten, wenn die sich über soziale Medien verabreden, vor lauter Zorn, sich nicht mehr dran zu halten, nicht mehr zu Hause zu bleiben, sich zu Demonstrationen versammeln, die Regierung wird zum Schutz der Gesundheit gegen diese Demonstrationen vorgehen, Massenverhaftungen vornehmen, ja, und Massencamps. Also, ich glaube, die Gefahr zumindest, dass das, was wir jetzt erleben, in eine Situation ausartend eskaliert, die wir uns alle nur in den dunkelsten Vorstellungen überhaupt vorstellen können, ist inzwischen real geworden. Ich habe vorhin das Buch Machtbeben erwähnt, 2018 geschrieben, das die Sache ankündigt. Man hat, bis auf den Virus, man hat mir damals gesagt, ich würde die Welt zu schwarz sehen, ich würde das zu negativ sehen. Ich muss heute sagen, dass meine düsterste Vorstellung, die ich in diesem Buch geäußert habe, noch rosarot war gegenüber dem, was wir gerade erleben. Trotzdem hat es die Entwicklung vorweggenommen und beschrieben, den Ablauf, den deflationären Crash beschrieben und auch das, was danach kommt. Dazu kommt, was die Unruhen angeht, Meldungen, wie wir sie jetzt bekommen, dass US-Senatoren, hochrangige US-Senatoren, schon Wochen vor dem Crash ihre Aktienpakete verkauft haben, weil sie Insider-Informationen hatten über das, was da auf Amerika zukommt, auf die Wirtschaft zukommt. Wenn die sich also die Taschen voll gemacht haben, auf den höchsten Kursen ihre Aktien verkauft haben, während sie gleichzeitig der Bevölkerung noch gesagt haben, das ist alles harmlos, da passiert nichts, und im kleinen Kreis, so wie vermeldet wird, den Leuten gesagt haben, ihren engeren Kreis gesagt haben, dass eine Katastrophe auf sie zukommt, während sie die Öffentlichkeit belogen haben, wenn das in den nächsten Wochen in der breiten amerikanischen Öffentlichkeit die Runde macht, oder vielleicht auch in Europa, dass da vielleicht welche mehr wussten, aber was anderes gesagt haben, dann ist das die Grundlage für ganz, ganz gefährliche Entwicklungen. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, aber wir müssen es zumindest im Hinterkopf haben. Auch die US-Firmen, einige US-Firmen wussten früh Bescheid. Ich habe von großen amerikanischen Konzernen gehört, weil dort Mitarbeiter arbeiten, die schon im Dezember ihre Leute mit Flugzeugen aus Amerika, aus China rausgeholt haben, die im Januar mit First-Class-Flügen die Leute rausgeholt haben, mit jedem Platz, den sie bekommen konnten, weil sie gesagt haben, hier kommt eine Katastrophe, holt die Leute raus. Das war zur Zeit, als man den eigenen Leuten zu Hause noch gesagt hat, auch in Deutschland, alles kein Spaß, alles nicht wahr, das ist eine bessere Erkältung, machen Sie sich nicht verrückt, gehen Sie weiter Fasching feiern und so weiter. Da haben andere schon längst reagiert. Die amerikanische Notenbank hat in den letzten Monaten massiv versucht, hier einzugreifen und die Sache, die Märkte zu stabilisieren. Zumindest war das die Auslegung. Sie haben die Zinsen auf Null gesenkt in einer Nacht- und Nebelaktion an einem Sonntag. Extreme Gelder in die Märkte gepumpt. Die Reaktion war verpufft. Die Märkte brachen danach sofort wieder ein. Und das ist etwas, was wir in den vergangenen Jahren nicht gesehen hatten. Im Gegenteil, ich erinnere mich an 2008 in der Frühphase. Auch da hat die Notenbank überraschende Schritte verkündet. Die Konsequenz war, dass die Börse danach sofort steil nach oben ging. Diesmal war es genau andersrum. Die Börsen gingen sogar steil nach unten, direkt danach. 10, 15 Minuten hoch und dann Abverkauf. In der Vergangenheit war es so, dass die Märkte sich voll auf die Notenbanken verlassen haben. Die Notenbanken werden es richten. Die Notenbanken sind die Magiere. Und egal was passiert, die Notenbank kauft und die Aktien können nur steigen. So viel billiges Geld, ich kann es bald nicht mehr hören. Es ist überall billiges Geld, es kann nur hochgehen. Das ist völlig einfach, wir müssen nur kaufen, dann werden wir alle reich. Man hat gedacht, die Börse war für eine gewisse Zeit ein in sich abgeschlossenes Casino. Ein Casino, in dem die Spieler den Eindruck hatten, vielleicht sogar zu Recht, dass der Spieltisch manipuliert ist und egal was passiert, es fällt immer schwarz. Und sollte die Kugel mal Richtung Rot rollen, der Croupier sofort reinfasst und die Kugel wieder auf Schwarz setzt. Das hat sich schnell rumgesprochen und immer mehr Spieler kamen an den Tisch und setzten immer größere Summen, weil es ist ja ein Free Money, hier kannst du nur gewinnen, kommt alle bei. Und die letzten Skeptiker, fast die letzten Skeptiker, kamen auch noch an den Tisch und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, aber ich sehe es ja, also ich setze auch noch. Und haben zu den abstrusesten Kursen, zu den höchsten Kursen überhaupt gekauft und gekauft, obwohl es schon völliger Wahnsinn war im Vergleich zu den Risiken, die draußen lauerten, unabhängig von dem Virus, überhaupt unser Finanzsystem, der Handelskrieg zwischen China und USA und trotzdem die Kurse auf Alltime High, weil der große Croupier, die Fed wird es schon richten, der große Magier ist immer da für uns, alles gut. Und ich habe damals in den letzten Wochen dieser Hosse gesagt, Freunde, das hat so ein bisschen den Eindruck, genau dessen, was ich beschriebe, dem Casino-Croupier, Und die Erfahrung zeigt, dass das so lange geht, bis der Croupier entscheidet, den Magneten unter dem Tisch abzuschalten. Und alle haben ihr Geld auf dem Tisch und dann fällt die Null. Und genau das ist jetzt passiert. Der Croupier hat den Magnet abgeschaltet und es fällt die Null. Und alle hofften noch drauf, dass er jetzt schnell die Kugel noch auf schwarz weiterhüpft, weiterschiebt. Und der Croupier macht nichts. Und das Beeindruckende diesbezüglich habe ich gesehen, als die Notenbank am Wochenende den Zins auf 0% gesenkt hat. In allen Aktionen, die die Notenbank in den vergangenen Jahrzehnten gemacht hat, um die Märkte zu stabilisieren, hat sie das in Absprache mit den großen amerikanischen Bankhäusern getan. Es gibt ein sogenanntes PPT, ein Plunge Protection Team, und der offizielle Name dafür ist Working Group on Financial Markets. Das ist vor vielen Jahren mal eine geschaffene Notorganisation zwischen der amerikanischen Notenbank und den Verantwortlichen der großen Geldhäuser der USA, der privaten Geldhäuser, die sich in Krisensituationen zusammenschließen, kurzfristig, um die Märkte zu koordiniert zu stabilisieren. Das sieht dann so aus, dass die Notenbank eine Aktion macht, diese Häuser frühzeitig informiert, Achtung, wir machen die Aktion, ihr sorgt dann dafür mit Käufen, dass es danach sofort hochgeht, stabilisiert den Markt, und das zieht dann ganz viele andere an, die sehen, oh, es geht hoch, die Notenbank hat die Zinsen gesenkt und ganz viele Käufer kommen, es geht steil, da will ich auch mit dabei sein und kaufen ihrerseits, und damit stabilisiert man dann die Märkte. Das wäre die Erwartung auch gewesen für den jetzigen Schritt. Doch was passierte? Die Notenbank senkt den Zins wie noch nie zuvor an einem Wochenende. Und die Kurse brechen am Wochenende in Asien in der Nacht, die Futures, brutal ein. Und das ist von daher beeindruckend, weil der Future-Handel, der Börsenhandel, der nachts am Wochenende und in der Nacht auf Montag in Asien stattfindet, ist sehr, sehr dünn, sehr, sehr kleiner Markt. Es wäre für die großen amerikanischen Häuser, das Plunge Protection Team, ein leichtes gewesen, mit kleinen Geldern die Entscheidung der Fed zu unterstützen, die Märkte danach hochzukaufen, in diesen dünnen Wochenendmärkten, um den Anlegern, die am Montag in die Märkte kommen, zu zeigen, wow, die Fed hat reagiert, der Markt ist 5% höher, wir wollen auch rein, jetzt kommt die Gegenbewegung, jetzt geht's nach oben, jetzt kaufen wir. Dass man das nicht getan hat, sondern im Gegenteil sogar noch draufgehauen hat, die Kurse nach der Fed-Entscheidung ins Bodenlose zu schießen, das heißt nichts anderes als, der Croupier hat fertig, der große Zauberer hat seine Macht verloren, auf den braucht ihr nicht mehr bauen. Das war die Message, die damit rüberkam. Der große Magier, der die letzten 10 Jahre alles dominiert hat, auf den alle Hoffnungen beruhten, hat seine Macht verloren. Und damit hat nicht nur die Notenbank ihr Pulver verschossen, sie hat auch die Hoffnung der Investoren zerschossen, die sonst gesagt haben, naja, aber wenn mal erst die Notenbank kommt und die Zinsen senkt und Geld in die Märkte pumpt, dann geht's hoch, also kaufe ich vielleicht doch lieber mal. Man hat ihnen die letzte Hoffnung genommen, dass die Notenbank irgendwas tun könnte, und die Märkte sind abgeschmiert und hat diese Hoffnungslosigkeit gezeigt. Also deshalb habe ich hier den Eindruck, dass man gar kein Interesse hat, die Märkte wirklich zu stabilisieren, sondern ein Interesse daran besteht, diesen Zusammenbruch herbeizuführen. Ich komme immer wieder in den letzten Jahren, auch hier auf der Bühne bei der Fondsfinanzmesse, immer wieder darauf hingewiesen, habe gesagt, Achtung Freunde, unser Wirtschaftssystem, vor allem unser Finanzsystem hat fertig, wir sind am Limit. Die Frage, wann der große Crash und ein Reset stattfindet, ist nicht die Frage des Ob, sondern des Wann. Und das wird eher früher als später stattfinden. Jetzt findet dieser Reset statt. Und es könnte kein geileres Alibi geben als diesen Virus. Denn wenn er durch diesen Virus ausgelöst ist, dann wird hinterher, wenn alles in Schutt und Asche liegt und neu aufgebaut werden kann, niemand die Schuld haben. Kein Banker, kein Finanzsystem, keine Wall Street, keine Notenbank, kein Minister, kein Politiker. Es wird ein kleiner Virus gewesen sein, für den niemand was konnte. Sorry. Deshalb, unabhängig ob der Diskussion, ob dieser Virus menschgemacht und freigelassen oder freigekommen ist oder zufällig sich entwickelt hat, man nutzt diese Chance jetzt, um jetzt diesen Reset durchzuführen, mit allen Konsequenzen den Markt absaufen zu lassen, jetzt diesen Reset unseres Wirtschafts- und Finanzsystems tatsächlich sogar aktiv zu betreiben, um danach wieder neu aufzusetzen und wieder Jahrzehnte Zeit und Luft zu haben und in dieser Phase bestmöglich für sich die Situation vorzubereiten, die Pool Position für die Zeit danach zu sichern. Und deshalb diese Aktion mit der Notenbank, man will den Markt gar nicht stabilisieren. Es gibt plötzlich keine Käufe mehr des Plunge Protection Teams. Man will den Markt absaufen lassen, man will den Kollaps des Wirtschafts- und des Finanzsystems aus meiner Sicht momentan ganz, ganz bewusst. Deshalb auch diese extremen Lockdowns, und das wird so lange gehen, bis dieser Kollaps durch ist, bis der Reset durch ist, und es wird sehr, sehr große Konsequenzen für sehr, sehr viele Leute haben. Warum die Fed aber auch hier kaum eine Möglichkeit hat, was zu tun, im Gegensatz zu 2008, liegt in der Natur dieser Krise. Wir müssen uns im Klaren sein, wir hatten 2008 eine reine Bankenkrise. Die Wirtschaft weltweit lief soweit rund, aber es waren die Probleme der Banken, die sich verzockt hatten, die in Schieflage gerieten und die eine Kreditklemme ausgelöst haben, mit der Gefahr, dass die ganze Weltwirtschaft infiziert, angesteckt wird und darunter zusammenbricht. Das konnten die Notenbanken lösen, indem sie die Banken mit Kapital versorgten, indem sie die Banken stabilisierten, auf die sie direkten Einfluss haben mit ihren Notenbankgeldern und ihren Zinsen und ihren Maßnahmen, um damit ein Übergreifen der Probleme dieses relativ kleinen Banksektors auf die große Weltwirtschaft zu verhindern. Das hat funktioniert. Jetzt haben wir eine völlig andere Situation. Wir haben momentan nicht die Banken als Kernproblem, sondern eine zusammenbrechende Weltwirtschaft, die ihrerseits über die Banken hinwegrollt und die Banken mit wegreißt. Jetzt kann die Notenbank vielleicht die Banken ein Stück weit stabilisieren, aber sie kann nicht die Weltwirtschaft retten. Und das ist genau das, was wir momentan sehen. Deshalb haben die Notenbanken keinen Einfluss momentan auf den Einsturz, können die Krise nicht aufhalten, denn egal wie niedrig die Zinsen sind, niemand wird einkaufen gehen und sich Autos kaufen, weil die Autohäuser geschlossen sind. Egal wie tief die Zinsen sind. Niemand wird eine Urlaubsreise buchen, egal wie niedrig die Zinsen sind. Die Notenbanken haben diesbezüglich keinen Einfluss. Und nicht mal auf die Märkte, wie gesagt, allein auf die Aktienmärkte hätte man diesen Einfluss ausüben können, wenn man gewollt hätte, wenn man mit dem PPT hätte stabilisieren wollen. Aber das eigentliche Problem der Weltwirtschaft können die Notenbanken in diesem Fall nicht lösen. Das könnten die Regierungen, indem sie diese Maßnahmen aufheben, indem sie die Realwirtschaft massiv unterstützen. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Je länger die Maßnahmen anhalten, umso katastrophaler wird die Situation aus wirtschaftlicher Sicht heraus werden. Im Moment haben wir einen Credit Crunch. Credit Crunch hatten wir 2008 schon. Das bedeutet, jeder braucht dringend Cash. Cash is King. Wir leben in einer Welt, in der Kredite alles sind, und zwar overnight. Man muss sich über Nacht extrem viel Geld leihen. Zwischen den Unternehmen, den Banken, den Hedgefonds, die ganze Weltwirtschaft beruht darauf, dass man sich permanent Geld leiht, und zwar über Nacht oder auch über längere Zeiträume. Das geht aber nur, solange genug Geld da ist und ich darauf vertrauen kann, dass der Gegenüber morgen noch da ist. In dem Augenblick, wo wir in einer Situation sind wie jetzt, wo man nicht weiß, wer morgen pleite ist, werde ich keine Gelder verleihen, nicht an Unternehmen, denen plötzlich keine Kunden mehr im Laden haben, weil ihr Laden geschlossen ist. Denen gebe ich keinen Kredit, ganz egal wie niedrig die Zinsen sind oder hoch die Zinsen sind, spielt keine Rolle, der kriegt keinen Kredit, weil ich muss es ja irgendwann, von dem bekomme ich es nicht mehr zurück. Ein Credit Crunch auch untereinander, Banken leihen sich untereinander kaum noch Gelder. Das bedeutet, wer dringend Geld braucht, um seine Kredite, um seine Verpflichtungen zu bezahlen, sagen wir, der Unternehmer, der seine Löhne und Gehälter zahlen muss, der seine Miete, seine Leasingraten zahlen muss, aber keinen Euro mehr in die Kasse bekommt, was macht der? Der verkauft. Der verkauft irgendwas, was er schnell zu Geld machen kann, was auf dem Depot liegt, Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe, alles, was er irgendwie schnell zu Geld machen kann, muss raus. Je länger die Krise anhält, umso mehr muss auf den Markt, wird rausgehauen, einfach weil man Cash braucht, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Und das ist das, was wir momentan an den Finanzmärkten sehen. Es wird alles abverkauft. Und da wundert sich manch einer, warum Gold unter Druck kommt. Weil alles abverkauft wird. Momentan zählt nur Geld. Cash is King. Man braucht dringend Geld, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Und dann ist vollkommen egal, ob das Gut, was man noch hat, ob Gold was Tolles oder was Schlechtes ist. Ich brauche Cash, also verkaufe ich das Gold. Und also kommt alles unter Druck. Selbst die Anleihen kommen unter Druck. Das versteht mancher nicht, dass plötzlich alles verkauft wird, sogar Anleihen. Ja, weil wer Geld braucht, Geld verkauft auch seine Anleihen, um Geld reinzubekommen, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Das nennt man Credit Crunch und deflationärer Schock. Abverkauf aller möglichen Dinge, die man zu Geld machen kann. Und das ist das, was gerade stattfindet. Bitcoin, man hat Bitcoin, die Kryptowährung, als die großen Heilsbringer, die Retter im Crash bezeichnet damals. Ich erinnere mich noch daran, die letzten Jahre. Wenn der Crash kommt, dann wird Bitcoin alles durch die Decke gehen. 25% Minus an einem einzigen Tag, diese Rettungswährung soweit zu Bitcoin. Es wurde alles abverkauft, wobei das kann sich in einigen Wochen, Monaten nochmal dramatisch ändern. Dazu komme ich aber gleich. Je tiefer es geht, umso dramatischer wird's. Denn die Frage, dieser Mensch ist jetzt nicht schon günstig, kann man nicht kaufen. Ich habe mal so flapsig gesagt, wer gerne in eine laufende Kettensäge fasst, der kann jetzt auch Aktien kaufen. Das wird hier weiter unter Druck kommen. Wir haben, die Party hat gerade erst angefangen. Die ganzen Pleiten, Vapiano war jetzt der Erste, der die Hand gehoben hat. Das wird jetzt reihenweise, bekommen wir jetzt Meldungen von Unternehmen, die den Bach runtergehen. Das trifft den kleinen Mittelständler, das trifft dann die Volks- und Raiffeisenbanken, deren Kunden wegbrechen. Die sind wieder fehl in der Nahrungskette bei den größeren Fischen hinten dran und so weiter. Also hier kommt jetzt weltweit eine Pleitewelle auf uns zu, die an den Märkten gerade mal anfängt, Traktion zu bekommen. Die Aktienmärkte sind zwar im DAX schon um 40% gefallen, auch beim S&P um 30%, aber schauen Sie mal, wo wir herkommen. Wir kommen von etwa 600 Punkten 2009 und sind hochgelaufen auf 3400 Punkte im S&P. Jetzt haben wir eine Korrektur von 30% auf 2300. Und da ist noch ein weiter Weg nach unten, bis wir überhaupt mal auf dem Niveau von 2011 oder 12 sind. Und Sie können sich vorstellen, dass die Wirtschaft und die wirtschaftlichen Aussichten 2011 deutlich besser waren als das, was wir jetzt sehen. Also mit welchem Berechtigung steht der S&P heute höher als 2011 oder 12? Und man muss sogar die Frage stellen, mit welcher Berechtigung er höher steht als 2009. Was hier auf uns zukommt, kann eine Debakel auslösen. Und ich habe, als ich Machtbeben geschrieben habe, gesagt, der Crash, den ich erwarte, wird irgendwo zwischen den drei großen der letzten Jahrzehnte liegen. Zwischen 2008 hatten wir einen Einbruch von 50%, 2000 75% und 1929 hatten wir 90% Kurseinbruch. Dazwischen wird es liegen. Inzwischen muss man sagen, wahrscheinlich eher in den hinteren Bereichen. Ich glaube nicht, dass wir hier mit 40% oder 50% Kursverlust wegkommen. Im Gegenteil, das kann hier noch sehr, sehr hässlich werden. Was das mit sich bringt, sind beispielsweise auch Margin Calls. Margin Calls heißt, ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt, sehr viele Reiche, vor allem auch in Asien, aber auch in Europa und USA, haben ihre Aktiendepots als Sicherheiten hinterlegt für Kredite. Die Aktien sind ja nur gestiegen, immer wertvoller geworden. Und dann hat man die bei der Bank als Sicherheit hinterlegt, hat Kredite dafür aufgenommen, damit neue Aktien gekauft oder Luxus sich angeschafft oder sonstige Dinge finanziert. Das ging ja alles gut, solange die Aktien so hoch standen. Aber wenn die Aktien fallen, reichen die nicht mehr als Besicherung dieses Kredites. Und die Bank sagt, Moment mal, die ist unter eine gewisse Linie gefallen, überweise sofort den Differenzbetrag oder wir müssen deine Aktien zwangsliquidieren. Da die aber momentan keine Kohle hat, werden die Aktien zwangsverkauft und drücken den Markt weiter unter Druck. Je tiefer es geht, umso mehr Margin Calls gibt's, umso weiter kommen die Märkte unter Druck, umso schneller rollt das nach unten. Und das noch dazu in einem Markt, der vollkommen ausgebombt ist, beziehungsweise ohne Liquidität ist. Hier sind keine Käufer mehr im Markt. Ganz im Gegenteil. Hier ist ein so dünner Markt, man kann sich das nicht ansatzweise vorstellen. Ich habe selbst gesehen, ich habe in unserem Fonds, der inzwischen deutlichen Zulauf hat. Wir sind inzwischen über 300 Millionen, wir kriegen inzwischen 10 und 20 Millionen frisches Geld jeden Tag rein, weil wir haben es geschafft, wir waren auf diese Situation vorbereitet, sind einer der wenigen Fonds, wenn nicht sogar der einzige Aktienfonds in Deutschland, der ohne Verluste durch diesen Crash gekommen ist, weil wir darauf vorbereitet sind. Wir haben sogar 3% plus seit Ausbruch der Krise. Und das war genau das Szenario, was wir befürchtet oder erwartet haben, sind deshalb darauf vorbereitet und kommen hier perfekt durch. Wir können permanent auf dem Weg nach unten permanent neue Aktien zukaufen. Wir sind zwar voll investiert in Aktien, haben die aber auch schon seit Beginn der Krise voll abgesichert. Das heißt, die Verluste, die die Aktien machen, die bekomme ich jeden Abend ausbezahlt durch die Future-Absicherungen und jeden Tag nehme ich dieses neue Geld, um wieder billiger nachzukaufen und die wiederum zu versichern. Je tiefer es geht, umso mehr Aktien bekomme ich, verliere aber nichts. Und so bekommt man immer größeres Depot. Und ich habe es gemerkt, als wir jetzt hier bei der Absicherung was machen mussten, mit 10% meines Fondsvolumens habe ich plötzlich den Markt, den Eurostox, den Hauptindex der europäischen Aktien um fast 3% bewegt, weil ich eine 10% Position angepasst habe. Das heißt, der Markt ist momentan so dünn, dass kleinste Positionen den Markt extrem bewegen. Und wer jetzt hier eine größere Position verkaufen muss, der trifft auf eine fehlende Nachfrage und die Kurse brechen einfach nur ein. Das heißt, wir haben einen extrem dünnen Markt und das wird auch durchaus Gefahren mit sich bringen. Auch für die Märkte. Es sei an die nochmal ein Appell gerichtet, die in den letzten Jahren und selbst in den ersten Tagen der Krise immer noch den Leuten zugerufen haben, kauft, kauft, das sind jetzt Kaufkurse, ihr müsst ETFs kaufen, aushalten, durchsitzen. Hier verlieren gerade Menschen ihre Altersvorsorge, hier verlieren gerade Menschen Haus und Hof. weil sie auf Leute gehört haben, die ihnen gesagt haben, kauft, es kann nur nach oben gehen. Ihr habt kein Risiko. ETFs. Die saufen hier ab, liegen jetzt 30-40% hinten und die Party hat gerade erst begonnen. Also dieses auf dummes Geld zu setzen, auf einfach nur ETFs zu setzen, die nicht gemanagt sind, die kein Risikomanagement haben, die einfach 1:1 Fahrstuhl fahren mit dem Markt. In einer solchen Phase, feuergefährlich. Hier verlieren Menschen ihre wirtschaftliche Grundlage wegen solcher Entscheidungen. Ein gemanagter Fonds hat immer die Möglichkeit, Sicherheiten, Risiko rauszunehmen, wie wir es tun. Wir nehmen die Risiken, soweit es geht, raus, sind komplett raus mit dem Risiko. Andere nehmen es teilweise raus. So kann man wenigstens den Crash ein bisschen abfedern. Aber wer jetzt mit ETFs einfach voll im Markt ist, der muss einen verdammt guten Schlaf momentan haben. Tatsächlich ist das Smart Money, also die großen Investoren der Welt, die sind schon bereits seit 2018 auf der Flucht. Wir sehen ja die Liquiditätsströme. Und die sind seit 2018 Netto-Abverkäufer. Man verkaufte seit 2018 die Aktien nur noch an Lieschen Müller und an die Masse der Kleininvestoren. Die Großen verkaufen schon lange ab. Das war absehbar, was hier passiert. Und wir hatten ja Ende 2018 so einen Vorgeschmack, was da auf uns zukommen könnte. Dann hat man es 2019 nochmal steil gezogen, als würde man ein Gummiband spannen, um es dann maximal zu ziehen, um es dann loszulassen. Und genau dieses Loslassen findet momentan statt. Also die Frage, was kann man tun? Zunächst mal sei jedem geraten. Hier kommt eine Wirtschaftskrise auf uns zu, die sich gewaschen hat. Und die ist nicht in 2 Wochen durch. Das geht 1-2 Jahre, was hier passiert, was die wirtschaftlichen Folgewirkungen sind. Welche Auswirkungen das auf jeden Einzelnen hat, ist bisher noch vollkommen unklar. Eins ist nur klar, es sind keine goldenen Zeiten. Das heißt, jeder ist gut beraten, jetzt Full Stop zu machen. Das heißt, Operation Dagobert einzuleiten, so nenne ich das. Alle Ausgaben überprüfen, alle Ausgaben reduzieren, sofort Full Stop, keine großen Investitionen, Geld beisammenhalten. Wer jetzt Geld hat und in den nächsten Monaten Geld hat, gehört zu den Königen, der wird gesucht, um den kämpft man. Aber wer jetzt Schulden hat, wer jetzt hoch im Risiko steht, wer jetzt sein Geld raushaut, der wird das bitter bereuen. Deshalb meine beste Empfehlung, alle Zahlungsströme überprüfen. Wo kann ich Zahlungen reduzieren, Verträge kündigen? Wo kann ich Einnahmen sichern? Jetzt geht es darum, liquide zu bleiben, Geldbeinahmen zu halten. Operation Dagobert, überlegen Sie sich, was Dagobert Duck tun würde. Wo würde der Ausgaben kürzen? Gehen Sie mal Ihren Kontoauszug durch und überlegen Sie bei jedem Posten, was Dagobert Duck dazu sagen würde. Dann reagieren Sie entsprechend. Das ist die wichtigste Maßnahme, um irgendwie durch diese Zeit zu kommen, liquide zu bleiben. Über unseren Fonds habe ich schon gesprochen, wie wir damit umgehen, maximale Investitionen in Aktien und gleichzeitig die Absicherung. Und das hat einen guten Hintergrund. Ich möchte nicht auf dem Geld sitzen, weil das hätten wir ja auch machen können. Wir hätten ja einfach das Geld auf dem Konto lassen können und warten, bis die Aktien billig sind, um dann zu kaufen. Aber das wollte ich bewusst nicht tun, weil die zu erwartenden Bankenpleiten bedeuten, dass das Geld auf dem Konto weg ist, auch für einen Fonds. Wer Cash-Haltung hat, die Aktien im Fonds sind Sondervermögen. Auch die Aktien im privaten Depot sind Sondervermögen. Wenn die Bank pleite geht, interessiert das nicht. Dann werden die Aktien auch im Fonds auf eine andere Bank übertragen. Das Geld auf dem Konto, sei es das Geld des Fonds oder ihr privates Geld, ist im Bail-in weg. Das wird eingezogen zur Rettung der Banken. Deshalb will ich kein Geld auf dem Konto haben in der Hoffnung, ich kaufe dann, wenn es billig ist, sondern ich will permanent voll in Sachwerten sein, aber jeden Abend den Schaden ausbezahlt bekommen. Das ist meine Strategie. Und dieses Geld jeden Tag sofort investieren, damit ich es ja nicht auf dem Konto liegen habe und eben wieder absichern. Und damit kommen wir momentan gut schlafen durch diese Situation. Denn wie wird es weitergehen? Ich erwarte, und das habe ich auch früh angekündigt, erst den deflationären Schock, das was wir jetzt erleben. Und in der Folge werden wir eine massive Inflation erleben. Denn was passiert denn gerade? Wir bekommen Helikoptergeld. Die US-Regierung will jetzt an jeden Bürger etwa $1,000 schicken. Sie wollen Billionen in die Wirtschaft stecken, den Banken zur Verfügung stellen. Unglaublich viel Geld wird jetzt neu gedruckt seitens der Notenbank, von der US-Regierung als Kredit aufgenommen und in die Märkte geschmissen. Aber was machen denn die Unternehmen und die Banken und die Privatleute mit dem Geld, das sie jetzt aufs Konto kriegen? Sie können damit nichts machen. Was macht denn der Bürger, der zu Hause sitzt? Der kann jetzt keine Reise buchen damit, der kann kein Auto kaufen, der kann sich nicht mal einen Fernseher kaufen, weil die Läden zu sind, weil Amazon nur noch Grundnahrungsmittel liefert in den USA. Der kann auch kein Gold kaufen, weil die Goldläden geschlossen sind. Und der kann höchstens noch eine Online-Bestellung aufgeben, aber dann hängt er auf einer Warteschleife oder auf einer Warteliste von Monaten. Wir müssen damit rechnen, dass wir, wenn ganz viel Geld, frisches neues Geld, in die Märkte gepumpt wird und viel frisches Geld auf ein nicht vorhandenes Waren- und Dienstleistungsangebot stößt, weil die Läden zu sind, wenig Waren und Dienstleistungen, viel neues Geld ist die Definition von Inflation. Extrem viel neues Geld auf extrem wenig Waren und Dienstleistungen ist die Definition von Hyperinflation. Meine Damen und Herren, alles andere als eine massive, galoppierende Inflation, vielleicht eine Hyperinflation der Assetpreise, wäre eine Überraschung. Und zwar an irgendeinem Punkt der nächsten Monate wird es plötzlich eine Wendung geben, dass die Kurse nicht, die Preise nicht mehr einbrechen, sondern im Gegenteil steil nach oben gehen. Und zwar an dem Moment, an dem die großen Jungs mit den großen tiefen Taschen und dem Zugang zum Notenbankgeld entscheiden, dass jetzt tief ist. Dass jetzt dieser Punkt ist. Das ist der Punkt, an dem die dieses ganze Geld nehmen werden und dann in die Märkte gehen, um zu kaufen. Die haben den Vorteil, dass sie nicht über die Börsen gehen müssen. Die können auch abseits der Börsen kaufen. Die können over the counter kaufen. Die können große Pakete over the counter kaufen. Die können Immobilien kaufen. Wir diskutieren momentan, dass es eine reale Gefahr gibt, dass die Börsen geschlossen werden. Und dass diese Gefahr ist nicht gering. Ich habe Ihnen gerade beschrieben, wie wenig liquide die Märkte momentan sind, die Aktienmärkte. Wie man mit kleinsten Positionen plötzlich große Bewegungen auslösen kann. Wenn wir weiter unter Druck kommen, je weiter wir unter Druck kommen, umso heftiger wird das. Plötzlich dysfunktionale Märkte, also nicht mehr funktionierende Aktienmärkte oder überhaupt Börsen, an denen keine ordentlichen Kurse mehr zustande kommen, weil keine Kaufseiten mehr da sind, keine Market Maker mehr da sind, alle nur noch eine Seite haben, dann kann es passieren mit einer guten Wahrscheinlichkeit, dass die Börsenbetreiber sagen, und jetzt machen wir die Börsen zu. Bank Holiday. Wir schließen. Weil kein ordnungsgemäßer Handel möglich ist. Und gehen Sie davon aus, dass diese Schließung nicht 2 Wochen andauert, sondern mehrere Wochen, bis man das Problem im Griff hat, bis man den Virus im Griff hat. Das kann auch 8 Wochen sein. Oder länger. Wenn in dieser Phase die Inflation beginnt, was machen Sie mit Ihrem Geld auf dem Konto? Diejenigen, die sagen, ach, ich lasse das Geld auf dem Konto und warte, bis billig ist und bei minus 70% oder 60% oder 50%, da fange ich dann mal an zu kaufen. Und dann investiere ich gemütlich und wenn es dann hochgeht, bin ich der Held. Was machen Sie denn mit Ihrem Geld, wenn die Börsen geschlossen sind und die Läden geschlossen sind, die Edelmetallläden geschlossen sind? Online, wie gesagt, kriegen Sie richtig monatelange Wartelisten. Die Einkaufsläden geschlossen sind, Sie können nicht mal Schuhe kaufen für Ihr Geld oder Flachbildfernseher. Sie schauen zu, wie Ihr Geld auf dem Konto von einer galoppierenden Inflation innerhalb von Monaten weggefressen wird und haben keinen offenen Markt, an dem Sie es ausgeben könnten. Die wenigen Sachen, die greifbar sind, an die Sie zugreifen könnten, werden explodieren. Das könnte zum Beispiel auch tatsächlich ein Bitcoin sein, weil die Leute sagen, wenn es nichts gibt, dann kaufe ich wenigstens ein Bitcoin an irgendeiner elektronischen Börse. Das ist wie in der DDR, wenn es Gummistiefel gab, hat man Gummistiefel gekauft, egal ob man welche braucht oder nicht. Man wird sich um das balgen, was irgendwo zu haben ist, wenn es Klopapierrollen sind. Das heißt, die große Gefahr besteht, dass wir eine Stagflation bekommen, eine stagnierende und kollabierende reale Wirtschaft mit gleichzeitiger galoppierender Inflation. Absolutes Horrorszenario für jeden Bürger. Bei dem sein Geld auf dem Konto sich vernichtet, ohne dass er es in Realwerte umtauschen kann. Bis dorthin kam es zu einer massiven Umverteilung der Realwerte der Welt von Millionen Menschen, die verkaufen müssen, weil sie Geld brauchen. Das wird aufgekauft von denen, die tiefe Taschen und Zugang zum Notenbankgeld haben, also wenige. Und anschließender Inflationierung. Erst nimmt man den Leuten ihre Vermögenswerte, dann nimmt man ihnen ihr Geld. Und danach bekommen wir möglicherweise ein neues Finanzsystem, neues Schuldensystem. Die Schulden werden gestrichen oder eben durch diese Hyperinflation entwertet. Damit auch die Geldguthaben. Die Geldguthaben des einen sind die Schulden des anderen. Also beides am Ende nicht mehr da. Die Regierungen entschuldeten, die großen Spieler haben plötzlich unglaublich viele Aktien, Edelmetalle, Rohstoffe und Immobilien. Und die Masse hat es eben nicht mehr. Und dann haben wir neues Geldsystem und neues Wirtschaftssystem, fangen von vorne an. Die Werte der Welt haben sich verschoben von der Masse zu wenigen. Und wer war schuld? Ein Virus. Und sonst niemand. Tut mir leid, kann keiner was dazu, dass jetzt ein paar verdammt reich sind. Meine Damen und Herren, die Nummer läuft fast zu genial. Öl sehen wir das gleiche Thema, massiv unter Druck, es wird alles abverkauft, Bitcoin wird abverkauft, hatte ich drüber gesprochen, Euro-US-Dollar im Moment unter Druck, der Euro, weil alle Welt sucht Dollar, die Welt ist in US-Dollar verschuldet, wer seine Schulden bezahlen muss, wer seine Schulden zurückführen muss, der braucht jetzt dringend US-Dollar, deshalb kommt jetzt alles unter Druck und US-Dollar wird händeringend gesucht, das war 2008 auch der Fall, auch da Euro massiv unter Druck und der Dollar wurde gesucht. Und wenn aber die andere Seite kommt, die Inflationierung, dann kann es andersrum passieren, dass sogar der Euro stärker wird als der Dollar stärker inflationiert zunächst als der Euro. Kann man sich gar nicht so recht vorstellen, aber es könnte passieren. Oder sie gehen im Gleichflug, auch das denkbar, werden wir abwarten. Aber das ist der Grund, warum jetzt erstmal Euro vermutlich noch eine ganze Weile, solange dieser deflationäre Schock anhält, auch der Euro unter Druck kommt. Was bei den Trading-Plattformen passiert, das sehen Sie selbst, die waren tagelang nicht erreichbar. Wer also hier mitzocken will als Privatanleger, der merkt, dass viele dieser Plattformen Schönwetterplattformen sind, die Ihnen auch die CFDs und was es da alles gibt, die in schönen Zeiten schon genug Geld kosten, aber in solchen Zeiten wie jetzt schlichtweg Geldvernichtungsmaschinen sind. Plötzlich ist der Broker per Internet nicht mehr erreichbar, weil dessen Systeme zusammengebrochen sind. Im Telefon hängen Sie in der Warteschleife, Sie können eine Brieftaube schicken, die kommt vielleicht auch mal irgendwann an. Also hier zeigt sich, was der Kleinanleger in diesen Zockermärkten verloren hat. Aus meiner Sicht erstmal gar nichts. So, wie geht es danach weiter, wenn diese Nummer durch ist? Wenn wir tatsächlich diesen deflationären Schock, Hyperinflationierung und so weiter sehen, was passiert hier? Es wird natürlich auch massive Immobilienpleiten mit sich führen. Erstmal im Bereich der Luxusimmobilien, klar. Wenn die Wirtschaft einbricht, und zwar so massiv, viele ihre Firmen verlieren, ihre Arbeitsplätze verlieren. Wie viele haben sich nicht riesige Kredite aufgenommen in den letzten Jahren, weil es kostet ja nichts, haben sich große Immobilien gekauft, Luxusimmobilien oder Luxusgegenstände aller Art. Und war ja alles eitel Sonnenschein. Und die können sich das plötzlich von jetzt auf gleich ihre Raten nicht mehr bezahlen. Das heißt, das wird zwangsversteigert, oder sie verkaufen frei, müssen verkaufen, damit sie an Geld rankommen. Ja, nur wer soll denn jetzt kaufen? Es ist ja kaum jemand da, der plötzlich über sehr viel Geld verfügt, also nur noch ganz wenige, aber eine Menge an Luxusimmobilien kommt auf den Markt. Das heißt, die Preise für Luxusimmobilien, Luxusobjekte wird dramatisch einbrechen. Es gab Zeiten in der Weltgeschichte, da haben sie eine Unternehmervilla für eine Unze Gold bekommen. Ob es so weit geht, warten wir ab. Aber auf jeden Fall kommt auf die Immobilienwelt eine Pleitewelle zu, die wir uns nicht ansatzweise vorstellen können. Und hier wird es auch sehr viele Kleine treffen. Es gab in den letzten Jahren etliche Chaka-Chaka-Veranstaltungen, wo ahnungslosen Junginvestoren Immobilieninvestments beigebogen wurden. Kauft kleine Wohneinheiten, verschuldet euch. Die kleinen Wohneinheiten waren nicht das Problem. Das ist tatsächlich sinnvoll. Es wird auch nach dieser Krise werden eher kleine Wohneinheiten gesucht, weil die Leute sich bescheiden müssen. Die brauchen günstigen Wohnraum. Also das wird man schon suchen. Das Problem ist für diejenigen, die das auf Kredit gekauft haben, beziehungsweise zu hohe Kredite aufgenommen haben. Man hat ihnen gesagt, ihr braucht gar kein Eigenkapital. Ihr könnt 100% Kredit aufnehmen, sogar 110%. Die Nebenkosten, die nehmen wir auch noch als Kredit auf. Überhaupt kein Problem. Dann zahlen euch die Mieter über die Jahre eure Immobilie zurück und ihr habt gar kein eigenes Geld eingesetzt. Und dann irgendwann total reich, ist total geil, ist super einfach. Und am besten macht ihr das alles dann noch über einen Firmenmantel. Ihr wendet die GmbH an und kauft diese Immobilien dann und nehmt die Kredite dann über diese Firmenmantel. Natürlich, die Bank will, dass du privat dafür bürgst, aber dann kannst du steuerlich absetzen, kannst noch in Urlaub fahren oder einen Urlaub von der Steuer absetzen. So hat man denen das erzählt. Und ich hoffe, dass es nicht allzu viele gemacht haben. Ich habe immer wieder davor gewarnt, wenn mir das begegnet ist, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, wisst ihr, was ihr da tut? Denn sobald das kommt, was ich erwarte, nämlich ein Einbruch der Weltwirtschaft, werden auch die Immobilien unter Druck kommen. Und dann wird die Bank spätestens am Ende des Jahres in die Bilanzen schauen und sagen, das ist dein Kredit von 200.000 Euro. Deine Immobilie ist aber keine 200.000 Euro mehr wert, sondern nur noch 100.000 Euro. Den Differenzbetrag überweist bitte innerhalb von der nächsten 14 Tage, sonst müssen wir die Immobilie versteigern. Also ja, Moment, aber klar ist der Immobilienpreis gefallen, aber ich zahle doch jeden Monat meine Rate. Dann sagt die Bank, das interessiert uns nicht. Die Bewertung stimmt nicht mehr, uns interessiert nicht, ob du deine Rate bezahlst. Und tatsächlich, das ist die Gesetzgebung. Die Bank muss das sogar tun. Anders sieht es aus, wenn ich das als Privatmann mache. Ich wohne da drin, das ist meine private Wohnimmobilie. Wenn die im Wert fällt und ich zahle jeden Monat trotzdem noch meine Raten, dann kann ein Richter, er muss nicht, er kann dann entscheiden, das ist jetzt hier Verbraucherschutz, den dürft ihr nicht rausklagen, den dürft ihr das Haus nicht verpfänden. Aber im gewerblichen Bereich spielt das überhaupt keine Rolle. Sobald das in einem Firmenkonstrukt ist, ist das gewerblich. Da geht es nur nach den Bilanzen. Da stimmt die Bilanzierung nicht mehr. Da interessiert nicht, ob du bezahlst oder nicht. Der Beleihungswert stimmt nicht mehr und es wird versteigert. Das heißt, auf diese Weise werden in den nächsten 2 Jahren sehr, sehr viele arglose Immobilieninvestoren Haus und Hof verlieren, werden ihre Immobilie unterm Arsch weggepfändet bekommen, wegversteigert bekommen und sitzen anschließend noch auf einem riesen Schuldenberg. Die Hoffnung, dass das dann durch die Inflationierung diese Schulden dann loswerden, erinnere ich ans Lastenausgleichsgesetz von 1954. Damals wurden Geldguthaben, Geldschulden in unterschiedlichem Verhältnis zueinander gelöscht. Also wer Schulden hatte, hatte auch hinterher noch Schulden. Aber wer Guthaben hatte, der war es in der Regel los. Also hier hoffe ich, dass nicht allzu viele sich darauf eingelassen haben. Was wir erleben, ist ein Todesstoß für den Mittelstand. Mal wieder. Der hat es in den letzten Jahren sowieso nicht leicht. Also wir haben permanent in Europa, weltweit, eine Politik für die Konzerne gemacht und gegen den Mittelstand in vielen Bereichen. Ob es Regulierungen waren oder andere Themen mehr. Was jetzt passiert, ist eine Eskalation dieser Zusammenhänge. Warum? Was gerade passiert? Die Mittelständler brechen weg. Die können nicht überleben. Die großen Konzerne kommen an Staatsgeld. Die kommen an Zentralbankgeld. Die können Anleihen begeben, die von der Zentralbank gekauft werden. Ich wusste nicht, dass der Bäcker um die Ecke eine Anleihe begeben kann, die Zentralbank aufkauft. Der ist einfach irgendwann pleite. Oder das Schuhgeschäft oder der Friseur. Mit jedem Unternehmen, das pleite geht, jedem Einzelhändler, der pleite geht, was machen die Leute im Moment in der Krise, wenn sie nicht zum Einzelhändler können? Sie bestellen bei Amazon. Und wer noch kein Konto dort hatte, der macht spätestens jetzt eins auf. Amazon weiß momentan gar nicht, wo er die Mitarbeiter hernehmen soll. Die profitieren brutal davon. Nach der Krise wird es Tausende von Einzelhändlern nicht mehr geben. Und die Leute werden weiter bei einem einzigen einkaufen, nämlich Amazon. Das heißt, die Konzerne, die Reisebüros, wenn es das Reisebüro um die Ecke nicht mehr gibt, weil es pleite gegangen ist, dann wird man vielleicht doch bei Booking.com buchen künftig. Das bedeutet, einfach ausgedrückt, eine Katastrophe für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die reihenweise pleite gehen. Und deren Kunden werden am Ende bei den Konzernen landen, die als Konkurrenten diese kleinen Konkurrenten jetzt verlieren und die Kunden dieser ehemaligen Konkurrenten jetzt aufschnupfen, aufsaugen. Die werden zwar momentan auch Probleme haben, weil sie in der jetzigen Situation auch weniger Geld verdienen oder sogar auch mal Verlustjahr machen, aber A, haben die riesen Puffer hinten dran und zum Zweiten den Zugang zu Notenbankgeld und zu Staatsgeld. Die werden überleben und werden die großen Gewinner hinterher sein, weil viel mehr Kunden bei ihnen sind und ihre Konkurrenten zu großen Teilen nicht mehr da sind. Es wird nach dieser Krise massive Unterstützung für Green Deal Unternehmen geben, also für alles, was neues Wirtschaften beinhaltet, sei es Umweltschutz, Nachhaltigkeit, all diese Themen mehr. Es wird auch mit einem neuen Geldsystem, es wird die Europäische Union danach weitergeben, vielleicht sogar intensiver als heute. Es wird die USA weitergeben, aber eben wieder ohne Schulden und alle andere Dinge mehr. Und die haben dann auch wieder Möglichkeiten zu investieren. Danach wird die Welt wieder aufblühen. Wir werden ein anderes Wirtschaften haben und dieses Wirtschaften wird sich weniger an Konsum und Massenkonsum orientieren, sondern an Nachhaltigkeit, an Umweltschutz. Und dort werden Gelder, Investitionen, Staatsgelder und Subventionen reinfließen und nicht in die alten Industrien. Also dies gedanklich schon mal mit reinnehmen. Aber wir werden auch mal gucken, was hier alles passiert. Welche Dinge jetzt im Zuge dieser Katastrophe, dieser unvorstellbaren Dynamik, sich noch alles durchsetzen, weil die Leute können gar nicht mehr hinterherkommen, was hier gerade passiert. Bargeldabschaffung, ich bin mir sicher, dass wenn wir ein neues Geldsystem bekommen, dieses Geldsystem kein Bargeld mehr beinhaltet, sondern vollkommen digital sein wird, dann wird Bargeld einfach abgeschafft sein im Rahmen dieser Krise. Eine Impfpflicht könnte kommen, zusammen mit der jetzigen Virussituation, weil wer sich da nicht impfen lässt, das ist ja dann der die Gesellschaft gefährdet und dann wird eine Impfpflicht möglicherweise kommen. Die Dänen führen das gerade schon ein, haben gerade Notstandsgesetze verabschiedet. Einschränkung der Bürgerrechte, nicht nur in Dänemark, die werden wir überall sehen wir ja jetzt schon, Hausarrest und wir betteln sogar um den Hausarrest. Aber in Dänemark hat man Notstandsgesetze verabschiedet, die es ermöglichen, Zwangsuntersuchungen jedes Bürgers, Zwangsbehandlung jedes Bürgers, Zwangsimpfung jedes Bürgers und diese Maßnahmen können durchgesetzt werden durch Polizei, Militär oder zivile Sicherheitsdienste. Das heißt, da könnten sogar Söldnertrupps von irgendwelchen amerikanischen Söldnertruppen, die man engagiert oder sonstigen zivilen Sicherheitsfirmen, könnte man rumschicken, an der Haustür klopfen oder die Haustür eintreten und ihnen eine Spritze verpassen. Das sind die Gesetze, die gerade in Dänemark erlassen wurden. Das ist kein Spaß, die sind verabschiedet. Handyortung wird dann zur Norm werden, weil man muss ja wissen, wer mit wem in Kontakt war, wegen dem Virus, nicht wegen künftigen anderen Dingen. Also es wird sehr, sehr vieles jetzt umgesetzt, vor was wir uns fürchteten und was jetzt eine wunderbare Grundlage dafür bekommen hat. Was die Regierung getan hat, das war ein komplettes Regierungsversagen. Auch wenn die Regierung sich jetzt feiert, als sie hätten früh reagiert, sie haben es nicht. Sie haben im Januar, Februar alles runtergespielt. Es ist kein Grund, sich Sorge zu machen. Jens Spahn, es ist kein Grund für unnötigen Alarmismus oder Aktivismus. Es ist alles halb so schlimm. Regierung ist wunderbar vorbereitet. Wir haben alles im Griff. Niemand muss sich Sorgen machen. Sie können normal weiterreisen. Sie brauchen nichts zu tun. Bis heute haben wir keine Tests, keine Kontrollen am Frankfurter Flughafen. Da kommt die ganze Welt zu uns, aus China vor allem. Es wurde keiner getestet, der aus China landete, ob der vielleicht ein Coronavirus hat oder irgendwas. Das hat man nicht für nötig empfunden. Warum auch? Also, dass diese Regierung sich hinstellt und sagte, wir haben frühzeitig reagiert und alles getan. Nichts hat man getan, im Gegenteil. Man hat den Leuten sogar noch früh gesagt, es macht keinen Sinn, Masken zu tragen, Atemschutz. Das ist Blödsinn, das braucht man nicht, das nutzt sowieso nichts. Ja, hätte man es mal gemacht. Wie gesagt, ich habe im Januar darauf hingewiesen, auf cashfirst.com. Ich habe die Leute gewarnt, ich habe mein Umfeld gewarnt, ich habe alle Termine abgesagt. Ich habe gesagt, Mensch, warum macht die Regierung das? Warum sagt ihr nicht, Leute, haltet euch zurück, vermeidet direkten Kontakt, sagt Großveranstaltungen ab. Um Gottes Willen, sagt Fasching ab, seid ihr wahnsinnig in dieser Situation, es war absehbar, Fasching noch laufen zu lassen, was ja alle noch bützeln und küsseln, uns ja noch verteilen. Und empfehlt den Leuten noch Masken zu tragen, vor allem jenen, die krank sind, dass die, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, eine Maske tragen und andere nicht anzustecken und dann zu sagen, okay, und wer zusätzlich, auch wenn er nicht krank ist, eine Maske tragen will und sich dadurch besser fühlt, das ist gut, weil dann sind die, die krank sind, nicht so stigmatisiert. Das hätte keinen Weh getan. Es hätte nichts geschadet. Aber es hätte Tausende von Ansteckungen vermieden, hätte man das frühzeitig schon im Januar und Februar den Leuten empfohlen. Statt ihnen zu sagen, nein, es ist ungefährlich, tragt keine Masken. Das war Gefährdung der Gesundheit der Bundesrepublik Deutschland, eine Gefährdung der Bevölkerung, mutwillig gefährdet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Menschen, diese Regierung die Informationen nicht hatte. Wir hatten sie, wir wussten es, wir konnten davor warnen. Und da kann mir niemand erzählen, dass eine Bundesregierung ihren Geheimdiensten und ihren Aufklärungsabteilungen und so weiter diese Informationen nicht hatte, das nicht gesehen hat, was da in China passiert. Auch die haben einen Fernseher gehabt. Und dann die Leute so lange hinzuhalten, bis Aschermittwoch, bis Fasching durch ist, um dann zu sagen, oh, es ist doch schlimmer und jetzt hier Notstandsgesetze, Ausgangssperren und so weiter und so weiter. Man hätte vieles verhindern können, wenn man frühzeitig reagiert hätte. Stattdessen hat man die, die damals gemahnt und gewarnt haben, darauf hingewiesen haben, als Verschwörungstheoretiker hingestellt, sie lächerlich gemacht und Facebook und Co. wollten es sogar verbieten, dass man Gerüchte streuen darf, dass dieses Virus angeblich gefährlich sei. Das muss man sich immer wieder gerne nochmal vorholen, was denn im Januar und Februar über die Medien gelaufen ist. Wer da was berichtet hat, bitte immer nochmal nachgoogeln, nachrecherchieren und merken sich die Namen. Und wenn die Situation weiter eskaliert, wissen Sie, wo Sie Dankesbriefe hinzuschreiben haben. Tatsächlich wundert man sich jetzt heute, warum die Menschen das nicht ernst nehmen. Warum immer noch so viele sagen, ach, das ist doch harmlos. Klar, das ist ein vollkommen normaler Mechanismus, der im Menschen stattfindet. Bei Ihnen, bei mir, bei uns allen. Wir haben zwei Formen des Bewusstseins, das Unterbewusstsein und unser eigentliches Bewusstsein. Das eigentliche Bewusstsein ist das Denken, wo wir darüber nachdenken über Dinge. Das ist unglaublich langsam und träge. Das Unterbewusstsein reagiert super schnell. Das kriegen Sie gar nicht mit, das passiert einfach. Und wenn Sie mal eine Meinung haben zu irgendwas, ganz egal, zur Börse, zur SPD, zu was weiß ich was, dann haben Sie diese Meinung im Kopf. Und Ihr Unterbewusstsein wird ab sofort alles tun, jede neue Information filtern, verdrehen, damit Ihre Meinung unterstützt wird. Sie wird jede Information da einbauen, dass sie unterstützend wird und verdrehen. Wenn es nicht möglich ist, wenn die Information so konträr ist, dass sie nicht verdrehbar ist, um sie zu unterstützen, wird Ihr Unterbewusstsein sie als Lüge abtun. Das kann nicht stimmen, das ist Fake News, das stimmt gar nicht. Merken Sie mal, in sich selbst in ganz vielen Situationen finden Sie das. Und Sie müssen sich extrem zwingen, Ihr Bewusstsein muss sich über das Unterbewusstsein drüber zwingen, das geht nur, wenn Sie sich des Mechanismus bewusst sind, dass Sie dann, wenn Sie merken, warte mal, ich lehne das hier gerade brutal ab, was der mir erzählt, warte mal, das ist ja mein Unterbewusstsein, zwing dich doch mal dem zuzuhören. Zwing dich mal ernsthaft zu prüfen, ob dieses Argument nicht stimmen könnte und du vielleicht falsch liegst. Wer ist denn dazu bereit? Wer macht denn das? Die Masse der Menschen nicht. Die Masse der Menschen holt sich ihre erste Meinung aus den Medien. Und da von Beginn an, im Januar, Februar, die Medien und die Regierung, der man ja vertraut, gesagt haben, der Virus ist ungefährlich, der macht nichts, macht nur weiter, wir haben alles im Griff, sorgt euch nicht, das ist alles lächerlich, das ist albern, wer da erzählt, das ist ein gefährlicher Virus, das sind Verschwörungstheoretiker, alles Quatsch, dann hat die Masse der Menschen das als Meinung. Und das bleibt so. Über Wochen, mit jedem, der sie warnt, diskutieren die, dass er ein Verschwörungstheoretiker ist, er wird doch übertreiben, der ist so Hypochonder und so weiter. Und jetzt diskutieren sie wochenlang, verteidigen sie ihre Meinung, machen andere nieder, die was anderes behaupten. Und plötzlich kommt die Regierung und sagt, ist doch alles anders? Der ist total gefährlich, der Virus. Dann müssten sie sich jetzt eingestehen, dass sie wochenlang geirrt haben, dass sie wochenlang Schwachsinn erzählt haben. Das ist keiner bereit, sich zuzugestehen. Im Unterbewusstsein. Wer darüber nachdenkt, vielleicht, aber wer macht das schon? Im Unterbewusstsein wird also immer weiter sich dagegen wehren, dass dieser Virus gefährlich ist. Er wird, egal was die Regierung jetzt sagt, davon überzeugt sein, dass dieser Virus harmlos ist und nur eine Verschwörungstheorie, der Virus gibt's gar nicht und so weiter. Wie extrem solche Mechanismen sind, haben wir im Zweiten Weltkrieg gesehen, als die Lanzer am letzten Tag, als Berlin schon am Fallen war, noch im Schützengraben saßen und fest darauf vertrauten, dass der Endsieg noch kommt, dass der Führer noch irgendwoher eine Geheimwaffe aus dem Bunker zieht. Weil man sich sonst hätte eingestehen müssen, dass man über Jahre falsch gedacht hat, von einer falschen Überzeugung ausgegangen ist, eine falsche Meinung hatte und selbst in so einer Situation man nicht bereit ist, diese Meinung aufzugeben, egal wie offensichtlich die Fakten sind. Und da sehen Sie, wie stark dieser Mechanismus ist. Und deshalb ist es der Fehler der Bundesregierung und der Medien und des Robert-Koch-Institutes, die das befeuert haben zu jener Zeit, dass sie den Menschen über Wochen ins Hirn gebläut haben, das Ding ist ungefährlich, das ist harmlos, macht euch keine Sorgen, und sich jetzt wundern, dass die Leute eine Meinung haben und nicht mehr hergehen. Deshalb die Regierung komplett versagen, die Medien, Regierung komplett versagen und haben diese gefährliche Situation, die wir jetzt haben, nicht verursacht, aber massiv befeuert. Für uns geht es darum, das Beste draus zu machen, egal wo das Ding herkommt und wer da an was schuld ist. Die Situation haben wir nun mal und wir müssen das Bestmögliche tun. Wie hart, wie heftig die Nummer wird, hängt alles von den staatlichen Maßnahmen ab. Es ist nicht der Virus, der die Katastrophe momentan, der diesen wirtschaftliche Katastrophe auslöst. Die menschliche Katastrophe ja. Aber die wirtschaftliche Katastrophe ist nicht der Virus, sondern die Maßnahmen der Regierung, der Regierungen weltweit, gegen den Virus. Das bringt den wirtschaftlichen Zusammenbruch. Der Virus, den gesundheitlichen. Und je länger dieser wirtschaftliche Lockdown stattfindet, diese Maßnahmen anhalten, umso katastrophaler wird die Situation. Und wenn das nicht innerhalb von 2-3 Wochen sich beendet, stellen sich auf eine Situation alle 1929 ein. Sollte man früher den Lockdown aufheben und mit massiven staatlichen Maßnahmen die Situation überbrücken, abfedern, wird es nicht so heftig, wir kriegen nur die Inflation. Alles hängt davon ab. Wie es ausgeht, kann Ihnen zur Stunde niemand sagen. Zur Risikoabwägung. Ich sage mir, ich weiß nicht, ob ich es vorhin eingangs schon erwähnt hatte, es waren lange Tage. Ich überlege mir immer, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du überschätzt das Thema, nimmst es zu gefährlich an, oder du unterschätzt es und nimmst es auf die leichte Schulter. Wir alle wissen nicht, wie gefährlich der Virus wirklich ist, wie heiß die Situation wirklich ist. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir überschätzen es und treffen unnötige Maßnahmen, die gar nicht nötig sein sollten, für uns selbst persönlich. Oder wir unterschätzen es und sehen es auf die leichte Schulter. Wenn wir es überschätzen und zu viele Sicherheitsmaßnahmen treffen und wir liegen falsch, so gefährlich war es gar nicht, so what? Ist nichts passiert. Unterschätzen wir es, gehen zu große Risiken ein und wir liegen falsch, sind wir tot. Also ist die Antwort für mich relativ klar. Ich treffe lieber ein paar Maßnahmen zu viel als eine zu wenig. Am Ende muss jeder für sich entscheiden. Fahren Sie Ihre Kosten runter, sehen Sie zu, das Geld beieinander zu halten. Riskieren Sie hier nicht Haus und Hof in den ersten Phasen dieses Einbruchs hier. Auch wenn es mal eine schnelle Gegenbewegung an den Märkten geben sollte, glauben Sie nicht, dass das Thema gleich vorbei ist. Hier kommt noch mächtig was auf uns zu und dass es hier steile, V-förmige Erholung gibt. Ich sage aus meiner Einschätzung heraus, diesen massiven Anstieg nach oben wird es erst im Rahmen der Inflationierung geben und dann geht es sehr, sehr schnell und sehr, sehr steil. Die Vorteile dieser Krise, denn das hat es ja auch, die Vorteile dieser Krise, der Umweltschutz, Klimaschutz, das, was jetzt durch diesen Lockdown um die Welt passiert ist, hätten wir in 30 Jahren Klimaschutzmaßnahmen nicht umsetzen können, was jetzt in einem Jahr umgesetzt wurde. 10% des Luftverkehrs, was da oben noch in der Luft ist. Keine Autos mehr auf der Straße. Wir haben nicht einen autofreien Sonntag, wir haben autofreie Wochen. Keine Industrieproduktion mehr, keine Geschäfte mehr, keine Läden, die offen sind. Kein Müll, der produziert wird. Also für den Umweltschutz, für die Klimaaktivisten, die müssten eigentlich, die so zynisch sind die nicht, aber eigentlich aus dem Thema raus müssen die sagen, wow, was geht denn hier ab? Solidarität zählt jetzt alles, untereinander. Alle, die wir hier sitzen, die Sie jetzt zuhören, ich, in unseren Dörfern, in unseren Netzwerken, in unseren Freundeskreisen, überall, wo wir unterwegs sind. Jetzt gilt es maximal Solidarität unter den Menschen und das ist unsere Chance, dass wir die Menschen mitnehmen, dass wir jetzt aufeinander aufpassen, auch wenn wir uns nicht begegnen dürfen, dass wir trotzdem überall unterstützen, wo wir können. Ich habe jetzt hier bei uns angeregt und man sollte es in vielen Orten machen. Wir werden auch dazu über Cashkurs aufrufen, ob man in den einzelnen Ortschaften oder Regionen oder Stadtteilen nicht Solidaraktionen fahren kann für die kleinen mittelständischen Unternehmen, die Bäckereien, vor allem aber auch die Gastronomen oder Blumenläden, Friseurgeschäfte, die jetzt zu haben. Die überleben das nicht, wenn wir nichts tun. Die halten keine 8 oder 12 oder wie viele Wochen durch ohne 1 Euro Einnahmen. Aber wir könnten doch beispielsweise wie in einem Gutscheinsystem sagen, zahle jetzt, iss später. In dem Restaurant, wo Sie sowieso jede Woche einmal hingehen, bei dem Italiener, Griechen, deutschen Laden, was immer, wo Sie gerne hingehen, reden Sie mit dem, sagen Sie was, nicht nur mit dem 1:1 kann man auch machen, sondern man sollte es im Dorf organisieren, dass möglichst viele das machen können, an den jeweiligen Gastronomen einen Betrag zu überweisen von 20 Euro oder 50 Euro, was man sowieso die Woche beim ausgegeben hätte, und zu sagen, hier mit Name, und wenn die Krise vorbei ist und er wieder offen hat, dann komme ich vorbei und esse das ab. Aber so hat er jetzt eine Einnahme wenigstens schon mal vorab, mit der er zumindest mal seine Miete bezahlen kann und seine Fixkosten, sodass er überleben kann. Und danach, später in den Monaten danach, kann man das ja dann bei dem abfressen oder abtrinken. Und wenn man ganz solidarisch ist, dann lässt man es stecken und zahlt die nächste Rechnung auch nochmal selbst. Aber da allein schon ihm jetzt schon mal was vorab zu bezahlen, dass man später konsumieren kann. Oder beim Friseur jetzt schon zu sagen, pass auf, ich zahle dir die nächsten 2 Haarschnitte schon mal und ich hole mir die dann ab, wenn die Krise wieder durch ist. Und solche Dinge mehr. Das würde jetzt den Unternehmen brutal helfen, jetzt durch diese Zeit zu kommen, dass wir dann nach der Krise nicht plötzlich vor leeren Dorfgemeinschaften stehen, wo keine Gastronomie mehr da ist, weil die alle pleite gegangen sind, keine Friseurläden mehr da sind, sondern nur noch überall große Ketten, die dann alles aufgeschnupft haben. Deshalb sollten wir jetzt solidarisch sein in unserer Gemeinschaft und jetzt wirklich was für die Menschen tun, von Menschen zu Menschen, auf die da oben, auf dass die, dass von oben der große Segen und die Rettung kommt, brauchen wir nicht hoffen. Wir müssen selbst jetzt was tun und das können wir nur als Menschen untereinander tun. Für Sie persönlich, wenn Sie jetzt zu Hause sind, in Quarantäne oder abgeschlossen zu Hause sitzen, da können Sie sich jetzt sämtliche Netflix-Staffeln anschauen, am besten noch von Outbreak oder sonstige Dinge. Das ist das Dümmste, was Sie momentan tun könnten. Im Gegenteil, es ist eine Riesenchance. Sie haben die Möglichkeit, jetzt etwas für sich zu tun, zu was Sie sonst nie kämen. Nämlich mal über das Leben nachzudenken, über Ihre Situation, wo wollen Sie denn hin, wie möchten Sie Ihr Leben in den nächsten Jahren gestalten, was wollen Sie denn verändern, was könnten Sie verändern, jetzt wo Sie mal gezwungen werden, komplett alles neu zu durchdenken. Nehmen Sie diese Chance, auch über neue Projekte nachzudenken. Und dazu möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte zum Abschluss erzählen, die mich sehr motiviert hat und auch beeinflusst hat. 1665 grassierte die Pest in England durch London. Und die Universität Cambridge war für ein Jahr geschlossen wegen der Pest, so wie jetzt in etwa bei uns. Und dort lehrte ein gewisser Isaac Newton, der war Professor in Cambridge. Und der war natürlich auch von dieser Blockade betroffen und hat sich ein Jahr in Quarantäne zurückgezogen aufs Landhaus seiner Eltern, auf dem er aufgewachsen ist. Und hat ein Jahr in Isolation, in Quarantäne verbracht. Der hat aber kein Netflix geschaut, gab es nämlich nicht. Sondern er hat dieses Jahr genutzt, um nachzudenken. Und er hat in diesem Jahr die Grundlagen der modernen Physik und Mathematik geschaffen. Das, was wir heute als Newtons geniale Lehren kennen, war die Folge der Isolation, der Quarantäne aufgrund der Pest 1665. Es liegt an Ihnen, ob Sie jetzt den Tag mit lustigen Handyvideos verbringen, eine Klopapierwitz nach dem nächsten verschicken, Netflix-Staffeln schauen, als gäbe es kein Morgen mehr, oder ob Sie diese geschenkte Zeit nehmen, um nachzudenken, um ihr Leben voranzubringen, sich fortzubilden, vielleicht in ganz neue Bereiche einzuarbeiten, einzulesen. Nutzen Sie die Zeit, es ist ein Geschenk, wenn auch unter schlechten Umständen, aber es ist ein Geschenk, das wir nutzen sollten und das wir nutzen müssen. So eine Chance kriegen wir nicht zweimal, und wenn wir die Nachteile schon tragen müssen, dann sollten wir wenigstens die Vorteile nutzen. Und ein alter Spruch heißt, wenn dir jemand Zitronen gibt, dann macht Zitronenlimonade draus. In diesem Sinne, machen Sie Ihre Zitronenlimonade aus der Situation. Arbeiten Sie mit an der Menschlichkeit. Arbeiten Sie mit, anderen zu helfen. Wir werden es danach brauchen. Und arbeiten Sie daran, für sich selbst was zu tun und diese Zeit bestmöglich für sich zu nutzen. In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf. Kommen Sie gut durch. Und lassen Sie uns die Welt wie immer ein kleines bisschen besser machen, wo immer wir das können. In diesem Sinne, alles Gute.